Vielen Dank. Danke für die Vorstellung. Ich werde später noch was zu mir sagen. Das mit der Medienpolitik hat nicht so ganz gestimmt, aber da gibt es später sogar eine eigene Folie dafür. Ich habe ganz kurz zusammengetragen, was dieser Vortrag soll und was er nicht soll, um am Anfang, wir sind eigentlich auch noch ein bisschen vor der Zeit, den Leuten, die es nicht so stark interessiert, die Möglichkeit zu geben, rauszugeben. In dem Vortrag soll es um Computerspiel, um die Computerspieldebatte gehen. Es ist eine Perspektive auf dieses Thema aus der Sicht von Politik, Politikkommunikation, Gesellschaft, ein Stück weit Wissenschaft, soweit das geht. Es soll einen Einblick und einen Überblick über diese Computerspieldebatte geben. Und es soll hauptsächlich auf die Gefahren eingegangen werden, weil die Gefahren Gegenstand der politischen Debatte sind. Ich glaube, dass ich hier herinnen nicht sehr viel darüber erzählen muss, welche positiven Auswirkungen Computerspiele haben können. Diese positiven Auswirkungen sind zum Teil auch Gegenstand von gerade politischer Befassung, politischer Auseinandersetzung, allerdings in der Debatte, wo es sehr stark auf Killerspiele, auf negative Auswirkungen ausgerichtet ist, spielen diese positiven Aspekte eigentlich kaum eine Rolle. Am Schluss meines Vortrags wird es um die Akteure dieser Computerspieldebatte gehen, einfach um mal zu sehen, wo die Bandbreite verläuft, was die vielleicht für Interessen haben, wo sie das hin verschiebt. Und es gibt einen kleinen Ausblick, was denn getan werden kann in dieser Debatte, wenn man sich einbringen will. Dieser Vortrag macht allerdings nicht, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren. Es gibt kein Politikbashing von mir und es ist auch keine technische Diskussion. Also wer sich da irgendwelche Hintergründe erwartet, ist hier leider fehl. Von der Agenda her, ich habe versucht, das ein bisschen aufzuteilen. Ich werde ganz kurz was sagen zum Thema Computerspiele allgemein. Ich werde versuchen zu erklären, was ist so das Negative, was in der Diskussion um Computerspiele immer wieder angekreidet wird. Was sind die Akteure in dieser Diskussion? Und es wird am Schluss eben um diese computerspielpolitische Lobbyarbeit gehen. Ganz kurz zum Thema Computerspiele, weil sie unter dem Begriff ganz, ganz viel subsumiert, was den Leuten, die einfach Computerspiele spielen, schon gar nicht mehr auffällt. Es fallen darunter eigentlich aber auch diese ganzen Konsolenspiele, alles, was man mit einem Joystick irgendwie spielen kann, mit einem iPhone spielen kann, mit irgendeiner Wii-Matte spielen kann, mit einem Schläger, mit allem Möglichen, was irgendwie elektronisch ist, fällt unter das Thema Computerspiele. Und das ist ganz wichtig, um mal so die Breite des Themas zu erfassen. Und die Diskussion um Killerspiele, um schädliche Auswirkungen von Computerspielen richtet sich nämlich auf einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz dieser Computerspiele, die überhaupt am Markt sind. Eine ganz kurze Geschichte zum Thema Computerspiele. Spiele sind etwas, das es schon immer in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Der Mensch hat sich schon immer im Rahmen von Interaktion mit seiner Umwelt auseinandergesetzt. Man hat über das Spiel gelernt, sich in seiner Umwelt zu bewegen. Im Laufe der Zeit ist das Spiel immer mehr formalisiert worden. Es haben sich Regeln herausgebildet. Über diese Regeln waren diese Spiele in einem größeren Personenkreis spielbar. Und sie wurden kulturell verbreitet, sie wurden reproduziert, es gab Innovationen. Viele Leute, die Brettspiele spielen, werden bei neuen Brettspielen immer wieder mal merken, da stecken vielleicht Brettspiele drinnen von der Idee her, die es schon früher mal gegeben hat. Es wird also immer wieder mal kopiert, eingefügt, das, was man von Computerspielen auch kennt. Und es hat sich im Lauf der Zeit eine Sparte abgekoppelt, die einen ganz eigenen Weg gegangen ist, die man auch nicht mehr als Spiel bezeichnet, sondern die sich als Sport verselbstständigt hat. Computerspiele sind in der heutigen Zeit ein Spiegel der Kultur, ein Spiegel von dem, was unsere Gesellschaft prägt, Globalisierung, Pluralisierung, Individualisierung und das, was in Computerspielen abgeht, mit den Spielern, mit den Regeln, mit den Zielen in diesen Computerspielen, ist weitestgehend eine Reproduktion der Welt, in der wir uns bewegen. Das kann so weit gehen, dass die Realität vielleicht das schlechteste Spiel von allen ist. Ich muss zugeben, ich habe die Folie von Jan Schmidt geklaut, der die bei seinen Vorträgen ja immer einsetzt, und ich fand sie sehr, sehr cool. Und ja, ich komme, man hört es, aus Niederbayern, da ist das eine, naja, Reality. Zum Thema Computerspielarten, ich habe mal versucht, eine Auswahl an Computerspielen da rauszuhauen. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Computerspiele, und ein ganz entscheidendes Erlebnis, das ich hatte im Umgang mit Computerspielen, war der vorletzte CSU-Parteitag. Die CSU veranstaltet immer mehrere Parteitage im Jahr. Einer davon ist der Bundesparteitag, weil sie ja bundesweit aktiv ist. Und da kommt dann immer die Kanzlerin, und es gibt einen riesen Messeaufbau. Und einer der Aussteller, die da immer mit dabei sind, ist Nintendo. Und Nintendo baut ihre Wii auf, und Dr. Kashamigos Gehirnjogging und Sportspiele und alles Mögliche, und versucht so diesen Aspekt von Serious Games etwas rüberzubringen und versucht den Politikern, die da unterwegs sind, es sind ganz viele Kommunalpolitiker unterwegs, aber natürlich auch das, was man so aus dem Fernsehen kennt von der CSU, denen nahezubringen, dass Computerspiele eigentlich was Tolles sein können. Und wenn man damit drei, vier Leuten auf einem Tennis-Court unterwegs ist, dass so Computerspiele eigentlich was sehr Sinnvolles sein können. Wo ist denn dann das Problem an diesen Computerspielen? Und die Probleme, ich weiß nicht, ob man es so genau erkennen kann, ich habe mal versucht, zwei da rauszugreifen. Es sind ein paar mehr problematische da draußen. Ich habe mir Counter-Strike und World of Warcraft rausgegriffen, weil die so als Prototypen stehen für Spiele, die Politikern, aber auch anderen Menschen Kopfzerbrechen bereiten. Die Diskussion um Computerspiele geht um die Fragen: Verursachen Spiele Gewalt? Töten Spiele Menschen? Kann man mit Spielen das Töten simulieren oder vielleicht sogar trainieren? Machen Spiele süchtig? Welche Gefahren lauern vor allem für Kinder und Jugendliche im Bereich von Computerspielen? Und wie gefährlich sind Computerspiele eigentlich überhaupt? Es gab vor einer Zeit eine ganz nette Aktion, wo die Vereinigung der Eltern aus diesem Winnenden-Attentat einen Container aufgestellt haben. Ich glaube, das war in Stuttgart. Wo sie dazu einluden, in diesen Container Computerspiele reiten zu werfen, die dazu beitragen, Menschen zu töten. Es gibt da einen ganz netten Bericht auf YouTube von dieser Veranstaltung, wo dann ein zweiter Kameramann den ZDF-Kameramann gefilmt hat, wie der die besten Einstellungen versucht hinzubekommen, damit man das ein bisschen kaschieren kann, dass in diesem Container insgesamt am Ende des Tages irgendwie vier Computerspiele landeten, die alle so 1994, 1995, 6, ja, etwas, was man halt einfach auch nicht mehr spielt. Es zeigt aber, dass dieses Foto, das ich das ist ein Pressefoto, das ist eigentlich durch die lokalen Medien gegangen, gerade in Baden-Württemberg ist das in jeder Lokalzeitung dann zumindest online, zum Teil auch im Print veröffentlicht gewesen. Und die Aussage ist natürlich relativ stark: Familien gegen Killerspiele mit Blut und Waffen. Und die zwei Herrschaften da drauf wirken natürlich eher wie besorgte Eltern als wie Gewalttäter. Also denen nimmt man sowas auch ab. Die Frage um Computerspiele ist vor allem in Deutschland immer eine Frage um Sicherheitsrelevanz im weitesten Sinne. Denn es stehen nicht Computerspiele im Fokus, die mit Boxen zu tun haben oder die mit Golf zu tun haben oder die mit Bogenschießen zu tun haben, sondern es stehen immer Computerspiele in der Diskussion, die in irgendeiner Weise die Sicherheit von Personen beeinträchtigen. Das ist so der winzigste Teil eigentlich dieser ganzen Diskussion. Das sind die Computerspiele, die die Interaktion mit unbekannten Menschen ermöglichen. Das ist etwas, was in der Diskussion, in der politischen Diskussion eigentlich nicht sehr weit kommuniziert wird, weil da viele Leute keine Antworten dazu haben und es einfach auch naja, nicht so leicht zu kommunizieren ist von Seiten der Politik, von Seiten der Eltern. Es ist allerdings trotzdem eine große Gefahr, wo vor allem die Computerspielbranche, aber auch der Jugendschutz noch nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden hat, nämlich zum Beispiel Chats in Online-Spielen, wo es mir möglich ist, wenn ich ein Browserspiel wähle, das relativ beliebt ist bei jungen, sehr, sehr jungen Mädchen oder Jungs, mich da einzuwählen und über eine Online-Chat-Funktion dann direkt bei denen im Kinderzimmer im Prinzip lande und mir da als 14-jährige Jennifer ausgeben kann, obwohl niemand behaupten kann, dass ich aussehe wie eine 14-jährige Jennifer. Aber es wäre möglich. Und die Frage ist, was bekomme ich denn aus meinem Gegenüber alles raus? Bekomme ich den Wohnort raus? Bekomme ich die Telefonnummer, die Handynummer raus über so einen Chat? Aber es gibt noch ganz, ganz andere Gefahren in der Interaktion mit Menschen. Eine andere Gefahr, die immer mehr in der Diskussion ist, ist die Suchtgefahr, die sich vor allem durch persistente Spielwelten, zeitlich befristete Events, Belohnungssysteme, soziale Bindungen auszeichnet. Jeder, der World of Warcraft spielt oder schon mal gespielt hat, wird, denke ich, die vier Punkte irgendwo wiederfinden. Deshalb, unter anderem deshalb, ist auch dieses Spiel World of Warcraft dermaßen in der Diskussion und als, ja, als Suchtfaktor Nummer eins verschrien. Wenn man auf Elternabende geht an Schulen und man sagt World of Warcraft, dann gibt es einige Eltern, die das Abendland untergehen sehen und ihre Kinder am liebsten einsperren würden. Also das ist in der Diskussion und in der Kommunikation vor allem mit den Zielgruppen wirklich sehr, sehr schwierig. Die letzte Form ist im Prinzip diese ganze Gewaltdiskussion, die es gibt, die mit Amokläufen immer wieder in den Vordergrund geraten ist, ob das jetzt Doom ist oder selbst World of Warcraft, Assassin's Creed, alle Spiele, die irgendwie mit Gewalt zu tun haben, werden als Killerspiele bezeichnet und sie stehen natürlich im Ruf, Gewalt entweder zu verursachen oder zu fördern oder, wenn man zumindest das nicht nachweisen kann, dann das Mindeste, was diese Spiele machen, ist, dass sie zu einer Erosion gesellschaftlicher Werte beitragen, was auch immer diese gesellschaftlichen Werte denn sind. Denn die hat auch irgendjemand mal definiert oder glaubt, die definiert zu haben. Zum Thema Gewalt gibt es so einen ganz netten Grundsatz, dass Gewalt eigentlich Bestandteil unseres Lebens ist. Das ist so eine Binsenweisheit, die muss man sich allerdings immer wieder vor den Kopf führen, wenn man mit dem Thema befasst ist, denn Gewalt ist etwas, was man einfach ganz alltäglich erlebt und das Erleben von Gewalt ist was sehr Individuelles. Ich habe, als ich noch studiert habe, für Hauptschulklassen in Nürnberg so Diversity und Zivilcourage, Antigewalttrainings gemacht und da gab es eine ganz nette Übung, da wurde so ein, wie so ein Barometer ausgelegt und die eine Seite war keine Gewalt, die andere Seite war Gewalt und dann wurden bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Situationen vorgelesen und die Schüler und Schülerinnen, die durften sich dann auf diesem Streifen verorten, ob das für sie eher Gewalt ist oder eher keine Gewalt und da waren Sachen dabei wie Boxen oder das Einwerfen von einer Fensterscheibe mit 230 auf der Autobahn fahren, jemanden anderen ins Gesicht schlagen, jemand anderen beleidigen. Und das war eigentlich ganz schön zu sehen, auch in der Aufteilung Mädchen und Jungs, wie die sich da verteilt haben und was für die Gewalt war und was für die keine Gewalt war. Und genauso ist es bei dieser Gewaltdiskussion mit Computerspielen. Die Frage, was Gewalt ist, ist sehr individuell zu beantworten. Und für manche Leute sind Inhalte von Computerspielen oder auch Filmen, Medien generell einfach nicht tragbar. Und für andere, die sagen, Mensch, das ist doch nur okay. Aber töten Spiele Menschen? Nein, Spiele töten keine Menschen. Verursachen Spiele Gewalt? Nein, Spiele verursachen auch keine Gewalt. Kann man mit Computerspielen das Töten von Menschen trainieren? Nein, kann man auch nicht, denn virtuelles und echtes Leben unterscheiden sich stark. Nur weil ich einen Mauszeiger mit einer Maus bewegen kann, und im Counter-Strike vielleicht eine Waffe abfeuern kann, habe ich noch überhaupt keine Vorstellung davon, wenn er nicht zufällig bei der Bundeswehr war, was es bedeutet, eine richtige Waffe abzufeuern. Was es bedeutet, wenn ich mit einer Pistole auf jemanden schieße, vielleicht nur so diese amerikanische Gangster, ich halte die Waffe quer, Schiene zu haben und dann abzudrücken, dass es mir da wahrscheinlich das Handgelenk wegpustet, weil diese Waffe einen Rückstoß hat, was selbst der beste Joystick in der Form einfach nicht simulieren kann. Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen Spielen und Gewalt? Und da muss man ganz klar sagen, jein, vielleicht, vermutlich. Die Forschungsergebnisse in dem Bereich sind recht widersprüchlich. Je nachdem, welche Forscher man befragt, gibt es Aussagen von natürlich verursachen Spiele Gewalt bis hin zu Spiele verursachen überhaupt keine Gewalt. Ich habe mal Kunzig von 2004 rausgenommen. Das ist jemand, der in der Spieleforschung relativ in der Mitte drinnen steht. Der sagt, es gibt keine direkten Ansteckungswirkungen. Die Frage ist, ob andere Relationen bestehen. Denn früher gab es wirklich so diese Frage oder diese Theorie, wirklich, kann man da angefixt werden? Also das ist sowas wie, ich lange einen Schwulen an und stecke mir dann an und bin auch schwul. Und ich sehe einen Horrorfilm und deshalb trage ich jetzt auch eine weiße Maske und laufe mit einer Kettensäge rum. Und genauso war das mit Computerspielen. Die Denke war, wenn man einfach zu viele Computerspiele spielt, dann wird man automatisch gewalttätig. Also gewalthaltige Computerspiele spielt, wird man gewalttätig. Der hat das widerlegt. Ich habe gesagt, Kunzig deshalb in der Mitte, weil 2004 so in der Mitte der Forschungsergebnisse ungefähr liegt, die so ein bisschen moderner sind. Es gibt auch Zahlen von 2001 oder später. Ich habe ihn mal ausgewählt. Ja, es ist aber anzunehmen, dass es für Gewalt ganz viele Ursachen gibt. Medien könnten hier ein Wirkungsfaktor sein, genauso wie das familiäre Umfeld, genauso wie viele, viele andere Aspekte, nur man weiß es nicht. Das, was in der Diskussion am meisten fehlt, ist gesunder Menschenverstand. Denn wenn es um Dauerkonsum von Horror und Gewalt geht, und das ist das, was in der Politik immer wieder vermittelt wird, dass es Jugendliche gibt, die den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und Horror und Gewalt sich ansehen, dann glaube ich das diesen Politikern, denn es gibt auch Jugendliche, die sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher und schauen sich von gute Zeiten, schlechte Zeiten über Barbara Salisch bis hin zu sonst irgendwas was an. Ja, ich glaube auch das macht was mit den Menschen. Und die Frage ist, woher kommt denn dieser Dauerkonsum? Also, warum sitze ich 12, 14, 16 Stunden vorm Fernseher? Das hat ja einen Grund. Habe ich nichts anderes zu tun? Gibt es zwischendurch nicht mehr Mittagessen oder so? Also, man muss sich fragen, woher kommt das Ganze? Aber dazu gibt es später noch was Kurzes. Eine Spielart muss man ein bisschen rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte und das sind diese Ego-Shooter. Die Ego-Shooter sind die Spiele, die am meisten in der Kritik stehen. Man kann jetzt von World of Warcraft behaupten, dass man da mit als meuchelnder Schurke durch die Lande zieht und irgendwelche Leute meucheln muss und manche Leute haben Hocker schon zum 10. Mal gekillt, aber das ist noch nicht wirklich Gewalt. Gewalt, vor allem im Sinn von, wie politisch das gesehen wird, wird vor allem im Sinn von Ego-Shootern verstanden, nämlich in dem Sinn, dass ich simuliere, Leute zu erschießen. Zu dem Bereich muss man sagen, es gibt wie bei allen anderen Themen der Computerspiele einfach noch zu wenig Forschung, um wirklich irgendwie belastbare Aussagen zu treffen. Denn alles, was es so an Forschung gibt, kommen immer wieder unterschiedliche Aussagen raus. Je nachdem, was man mal für einen Forscher fragt, hat man einmal Belege dafür oder einmal Belege dagegen. Diese gewalthaltigen Ego-Shooter haben aber eine Reihe von wirklich plausibel anzunehmenden Risikopotenzialen, wo es sich wirklich mal lohnen würde, denen nachzugehen. Als erstes so diese Frage nach Distanzverlust. Also wenn so Spielszenen wie Call of Duty zum Beispiel aktuell wirklich fotorealistisch, filmrealistisch Kampfhandlungen nachbilden, ist die Frage, ob, wenn ich das so in so einer Ich-Perspektive erlebe, ob das nicht was mit mir macht. Wie viele andere Dinge, die ich in meinem Leben so erlebe, ob das nicht auch was mit mir macht. Die Frage ist, was macht's mit mir? Dann so Effekte der Kombination von positiv besetzter Sozialerfahrung. Ich treffe die Leute in meiner Gilde, ich höre die über Teamspeak, ich mag die. Wenn ich zum Raid erscheine, dann bekomme ich von denen positives Feedback. Und auf der anderen Seite einer Gewalthandlung. Ne? Auch wenn es nur virtuell stattfindet. Was passiert da, wenn ich einem auf der einen Seite was sehr positiv besetzt ist, mit was sehr negativ besetztem verbinde? Was passiert da? Und auf der anderen Seite etwas, was so im Bereich der Genderforschung liegt und der Genderpädagogik. Es gibt bei Ego-Shootern wirklich fast ausschließlich männliche Nutzer. Und das wirft ein bisschen die Frage auf nach dem Zusammenhang von jungen Sozialisation und männlichem Medienverhalten. Das ist auch so eine Frage von Rollenstereotypen in der Gesellschaft. Wie werden die auf die Weise zum Beispiel reproduziert? Und auch dazu könnte man noch wahnsinnig viel forschen. Leider gibt es da sehr, sehr wenig und es gibt auch sehr, sehr wenig Forschungsgelder in die Richtung. Hier könnte man mehr machen. Ich habe mal eine Internetseite rausgeworfen. Wir hatten unseren Sohn ans Internet, an World of Warcraft verloren. Vielleicht kennt ihr diese Internetseite, das ist rollenspielsucht.de. Was uns zum Thema Sucht führt. Die beschreiben da eine nette Geschichte. Ich sage da auch später noch was dazu, wie mir das als Eltern passieren kann, dass mein Sohn 600 Kilometer weit weggeht und Informatik studiert, was mich schon mal stutzig machen wird. Aber okay. Zum Thema Sucht. Spielsucht ist eine sogenannte nicht stoffgebundene Sucht. Das Gegenteil von einer nicht stoffgebundene Sucht ist eine stoffgebundene Sucht. Das heißt, ich habe mal irgendeinen Stoff rein, gibt ein relativ leichtes Ursache-Wirkungsprinzip, Spritze, Wirkung. Bei der Spielsucht ist das ein bisschen komplizierter und es gibt keinen einfachen Ursache-Wirkungszusammenhang. Das ist das, was ich vorhin also zitiert habe mit diesem Forscher von 2004, der gesagt hat, es gibt keine Ansteckungswirkung. Ich kann nicht Computerspiele spielen und bin dann plötzlich süchtig, sondern da gibt es mehr Dinge, die das beeinflussen. Und es gibt so zwei Dinge, wo man mittlerweile in der Forschung immer wieder hört, was immer wieder in Studien vorkommt. Das eine ist, dass eine bereits bestehende Störung zugrunde liegt, nämlich eine Depression, eine Angststörung, eine Persönlichkeitsstörung, wird als Basis dafür angenommen. Es hat ja einen Grund, warum der 16 Stunden am Tag spielen kann. Vielleicht hat der keinen Job, vielleicht hat der keine Freundin, vielleicht hat er keine Freunde, vielleicht hat er sonst irgendwelche Probleme, aber die Möglichkeit zu haben, überhaupt 16 Stunden, 14 Stunden, 12 Stunden am Stück zu spielen, das allein hat ja schon eine Ursache, wenn nicht gerade Wochenende ist vielleicht. Da steckt ganz, ganz viel drinnen. Und auf der anderen Seite ergibt sich eben dieses Gefährdungspotenzial aus dem Suchtmittel, der Person und dem sozialen Umfeld. Soziales Umfeld, also so die Peer Group, die Eltern, die Freunde, und Person, ist klar, Suchtmittel ist wieder so die Diskussion, eben zum Beispiel um World of Warcraft, diese persistenten Spielwelten, diese Belohnungssysteme, die da drinnen sind, erleichtern die das nicht, abhängig zu werden, im Gegensatz zu einem Spiel wie Tetris, das irgendwann mal vorbei ist. Ne? Das ist die Frage. Und verallgemeinernde Aussagen zu dieser Spielsucht sind relativ mit Vorsicht zu genießen, weil eben die Ursachen für Suchtverhalten eben so individuell zu sehen sind. Man wird sicherlich eine ganze Reihe von Leuten finden, die spielsüchtig sind, genauso wie es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die putzsüchtig sind vielleicht. Aber das gibt's. Die Frage ist, wer ist süchtig? Und je nach diagnostischem Verfahren gibt es Untersuchungen, die bis zu 15% der Spieler süchtiges Verhalten unterstellen. Das sind Untersuchungen, die zum Beispiel die Zeit am Computer zugrunde legen. andere Untersuchungen, die zum Beispiel so konvergentes Medienverhalten berücksichtigen. Also der Computer ist an, aber ich hole mir in der Zwischenzeit in der Küche ein Bier und höre noch nebenbei Radio, mache dann noch die Pizza warm. Gleichzeitig schaue ich noch Fernsehen, weil die neue Staffel von DSDS angelaufen ist. Ich telefoniere noch mit einem Kumpel aus dem Raid und dann läuft da vielleicht noch World of Warcraft. Das ist konvergente Mediennutzung. Also es läuft nicht nur der Computer, sondern es laufen noch zig andere Medien auch. Und das muss man vielleicht auch noch berücksichtigen an der Stelle. Dieser De Wild von 2008 hat aber gesagt, 15%, das glaube ich nicht. Es gibt Berichte, wo eigentlich Zahlen drinstehen sollten, nämlich zum Beispiel den Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung von 2009. Da ist auffällig, dass keine Zahlen drinstehen. Also da stehen zu vielen Suchtverhalten, zu vielen problematischen Dingen, Alkoholkonsum, stehen da Zahlen drinnen. Aber zum Thema Computerspielsucht stehen da keine Zahlen drin, obwohl es als extra Kapitel auch benannt ist. Realistische Schätzungen gehen davon aus, dass 0,2-3% der Spieler süchtig sein können, süchtig sind. Und dieser Wert ist vermutlich leicht höher als wie bei anderen nicht stoffgebundenen Süchten. Einfach weil dieses Suchtmittel des Computerspiels einfach interessanter ist als so ein Automat, der an einer Wand hängt und irgendwelche bunte Lichter von sich gibt. Vielleicht variiert sich das noch etwas nach oben, aber das ist so das, was man so im seriösen Bereich immer mal wieder liest. Ja? Es gibt eine Untersuchung, ich habe die Literatur im Tagungsband angegeben, es gibt eine Untersuchung von einer Suchtambulanz, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe, die haben 2,7% rausgefunden von den Leuten, wo man auch davor ausgeht, dass die relativ sauber arbeiten. Das ist immer nur so die Frage, wo kommt das her? Also 2,7, 3%, vielleicht geht es auch nur nach oben. 0,2 wird vielleicht etwas tief angesetzt sein. Also das ist so der Range, wo man ausgehen kann, in dem wird es sich irgendwo bewegen. Interessant, vor allem im Kontext von World of Warcraft, wird es immer, wenn man das in tatsächliche Spielerzahlen umsetzt, weil wenn ich mir überlege, wer spielt irgendein Online-Game tatsächlich dauerhaft, dann sind da 3% vielleicht ein paar Hansel. Bei World of Warcraft sind 3% schon Kleinstädte. Ja. Das Fazit ist an der Stelle, diese Computerspielsucht, die darf man nicht verharmlosen. Also man muss da wirklich auch hinschauen und die Automatenspielsucht, die... Ihr kennt das so in der Eckkneipe, diese Automaten. Das ist die einzige nicht stoffgebundene Sucht, die ja wirklich medizinisch anerkannt ist. Das heißt, wenn ich meinen ganzen Tag damit verbringe, an diesen Automaten zu sitzen, dann kann ich zum Psychiater oder zum Arzt gehen und kann sagen, hey, ich hänge da die ganze Zeit an diesen Automaten ab. Dann kann mir der behandeln und das bei der Kasse abrechnen. Wenn ich das an meinem eigenen Computer mache, funktioniert das nicht, dass es abrechnen kann. Also Das sind solche Themen, die da ein Stück weit mit dahinter hängen. Wichtig ist aber an der Stelle, dass man keine Hexenjagd betreibt. Diese Suchtdiskussion ist ernst zu nehmen, die ist allerdings auch nicht überzubewerten, weil 3% das ist, was man mit jedem anderen Konsum ebenfalls als Suchtverhalten erzielen kann. Das ist halt leider medial oder zum Glück medial nicht so toll darstellbar, wenn man Leute beim Putzen filmt. Von daher ist das so die Frage, ob man hier wirklich so diese Hexenjagd, diese mediale Hexenjagd betreiben soll. Computerspiele werden aber noch für mehr Sachen als Ursachen gesehen. Ich habe hier einen Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung, wo der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband Computerspiele als Ursache dafür ausgemacht hat, dass Schüler schlechte Schulleistungen zeigen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn ich die ganze Nacht durchgezockt habe, dass ich dann am nächsten Tag vielleicht schlecht in der Schule bin. Da gibt es allerdings mit Fernsehen oder mit Partys noch zig andere Erklärungen, warum ich am nächsten Tag vielleicht nicht so viel Lust habe, in die Schule zu gehen. Es geht allerdings etwas in die Richtung, dass Computerspiele schuld an allem sind. Und da bieten sie zwei Erklärungsvarianten an im Bereich Computerspiele, die man immer wieder findet. Auf der einen Seite diese Sündenbock-Geschichte, dass die komplette Verantwortung, also wirklich die ausnahmslose Verantwortung für ein Thema, wird einem Aspekt zugeschoben, nämlich den Computerspielen. Das sind die Verantwortlichen dafür. Nichts anderes ist für das schlechte Schulverhalten meines Kindes verantwortlich, nur diese Computerspiele. Und damit findet man natürlich sehr einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte, und einfache Erklärungen für komplizierte Probleme ist das, was die Leute haben wollen. Das kaufen die. Und deshalb ist das schwierig an der Stelle. Das andere ist die Verantwortungsverschiebung. Das kennt man von vielen Bereichen in der Pädagogik heraus, ob das jetzt im Bereich von Legasthenie ist, Dyskalkulie, von ADHS, Hyperaktivität. Es ist immer ganz, ganz toll, wenn das Kind krank ist oder irgendwie eine Krankheit, eine Sucht entwickelt, weil das sowohl das Kind aus der Verantwortung nimmt, als auch die Eltern, als auch alle anderen aus der Verantwortung, weil es ist ja krank. Ja? Das ist ja krank. Also da kann ja niemand was dafür. Das ist ja krank. Ja? Ja. Und das ist auch so ein Thema, das man immer wieder findet in der Erziehung, und das hier ein Stück weit mit reinspielt. Ein Aspekt, der ziemlich untergeht in der ganzen Computerspieldiskussion, ist die Frage nach so realen Gefahren, die es sonst noch gibt. Nämlich Kriminalität bei Computerspielen. Ich habe jetzt mal so Powerleveling, Goldhandel, Accounthandel, China Farming rausgespielt. Das ist deshalb Kriminalität auch ein bisschen in Anführungszeichen, weil die Frage ist, ob China Farming in Deutschland wirklich Straftatbestand ist. Ich weiß es nicht, ich bin kein Rechtsanwalt. Es gibt allerdings auch so wirklich betrügerische Sachen wie Goldguides, die man im Internet kaufen kann für 5 Euro, 50 Euro, wo drin steht, wie ich am besten Gold machen kann, und dann ist da eine Karte mit einer Linie eingezeichnet. Ne? Es gibt aber wirklich so Kreditkartenbetrug oder, um mal im Bereich von Handys zum Gehen, so undurchsichtige Abo-Modelle, Jamba-Klingelton-Abos und solche Scherze, ganz beliebt. Und da fallen nicht nur Kinder und Jugendliche drauf rein, sondern auch ganz gern Erwachsene. Dann, ich habe es vorhin schon genannt, den Kontakt zu den potenziellen Sexualverbrechern. Die Jugendschutzfrage, zu der ich gleich noch was sage, dann die relevante Rechtsfrage an der Stelle, was macht mein Kind eigentlich, was spielt mein Kind eigentlich, denn gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, stellt sich einfach die Frage nach Aufsichtspflicht. Und das ist jetzt beileibe kein Bashing von Eltern, die wirklich oft in der Realität überfordert sind mit dem, was ihre Kinder so treiben, aber unterm Strich gibt's was, das heißt Aufsichtspflicht, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch drinnen, das müssen die Eltern erfüllen, ob sie wollen oder ob sie können oder nicht. Und diese Aufsichtspflicht ist zum Erfüllen. Und da gehört auch dazu, dass ich als Elternteil weiß, was auf dem Computer im Kinderzimmer oder auf dem Fernseher im Kinderzimmer läuft. Ein kurzer Exkurs zum Thema Jugendschutz.
I don't think anyone here can fail to be alarmed by what's happening to our young people. I'm thinking here of crime, of drug addiction, of easy sex, of all the vices that can destroy a young person's life. And I believe we must look to the schools to tackle this problem. Schools must help youngsters to develop a sense of decent, civilized behavior. Because everyone must surely agree that decent, civilized behavior is every bit as important as being able to subtract or take away. Basically, the plain and simple purpose of education must be to teach children, young people, not, I repeat, not to break into my car. There will be other aspects to education, I'm sure, but the most fundamental principle of decent, civilized behavior is don't break into my car. Of course, I am concerned that young people shouldn't break into other people's cars too. But I think that's more of an ethical question and not really the province of government. The most important thing is that they don't break into my car. And of course, we must look to the courts to sanction this principle. Community service, such a favorite with magistrates in recent years, shouldn't be a matter of simply scrubbing graffiti off a few lavatory walls. Young offenders must expect a short, sharp lesson in replacing the near side window of my car. Because leaving my bloody car alone is what this government means by decent, civilized behavior. Thank you.
Stephen Fry, 1989 hat er schon erklärt, was Education ist. Das ist die Einleitung zu dem kurzen Aspekt von Jugendschutz, denn Jugendschutz wird immer vorgeschoben in dieser Debatte, obwohl er eigentlich sehr nachrangig diskutiert wird. Jugendschutz in Deutschland funktioniert relativ gut. Also man kann da wirklich viel Negatives oder Positives dazu sagen. Wahrscheinlich funktioniert er wirklich relativ gut. Und es wird das Zeug, das in unserer Gesellschaft als wirklich allgemein negativ gebrandmarkt ist für Kinder und Jugendliche, nämlich alles, was so mit rechtsradikaler Gewalt zu tun hat, mit sexuellen Inhalten, das wird da rausgezogen und das funktioniert wirklich relativ gut. Auf der anderen Seite ist Jugendschutz in Europa allerdings nicht einheitlich und es bilden sich ganz andere Gefahren heutzutage, nämlich eben im Bereich von Online-Chats, im Bereich von Micropayments, wo einfach versucht wird, irgendwie ja, Geld zu machen und hier ganz andere jugendschutzrelevante Sachen auftreten, die einfach so der klassische Jugendschutz, wie er in Deutschland angelegt ist, gar nicht bedienen kann, weil er dafür einfach auch nicht ausgelegt ist. Aber das Grundproblem in der Diskussion ist, dass Jugendschutz sich an Jugendliche richtet und diese Computerspieldiskussion nicht originär eine Jugendschutzdiskussion ist, sondern so wie sie in der Politik geführt wird, ist sie in erster Linie eine Diskussion, die auch Erwachsene trifft und Erwachsene als Spieler im Fokus nimmt. Und wenn immer wieder darüber gesprochen wird, dass man ein Verbreitungsverbot, ein Herstellungsverbot, ein Besitzverbot für Killerspiele fordert, dann richtet sich das nicht in erster Linie gegen Jugendliche oder gegen Kinder, sondern es richtet sich in erster Linie gegen Erwachsene. Und deshalb ist so dieser Jugendschutzaspekt, so wichtig er sein mag in dieser Computerspieldiskussion, oft ein vorgeschobener Aspekt, denn die Killerspieldiskussion, die sehr oft in eine Verbotsdebatte mündet, ist immer da an ihrem Ende, wo Erwachsene mit betroffen sind. Weil vorher ist es genannt worden, Computerspiele sind, man mag das jetzt gut finden oder nicht, aber sie sind ein Kulturgut und man kann ein Kulturgut Menschen, die erwachsen sind, einfach nicht vorenthalten. Das geht mit Jugendschutz bei Kindern, aber bei Erwachsenen geht das einfach nicht. Und das ist der Punkt an der Stelle. Das Fazit, das hier draußen steht, habe ich schon ein paar Mal gebracht. Im Prinzip geht es darum, dass man mit Computerspielen vernünftig umgeht. Die Frage ist, wer beteiligt sich denn an dieser Diskussion, die so ein bisschen an der Realität vorbeigeht? Da gibt es verschiedene Player, Journalismus, Wissenschaft, Betroffene, Therapeuten, Wirtschaft, Politik. Und ich habe mal versucht, die so ein bisschen rauszugreifen.
Dieses Spiel heißt Grand Theft Auto.
Vielleicht mit kennt einer ihr diesen Clip. Ich lasse ihn
als
jetzt ganz
geht ein schwarzhaariges Mädchen
zufällig findet
vorbei.
Ihn bei
Sie nehmen
YouTube.
Die Säge und schneiden zuerst eine ab.
Ein Beitrag, wo ganz viel, was bei Hard Aber Fair, bei Monitor berichtet worden ist, im Fernsehen widerlegt worden ist, dass diese Journalisten einfach etwas unsauber gearbeitet haben und Dinge behauptet haben, die in der Realität einfach nicht stimmen. Computerspiele sind deshalb für Journalismus ein interessanter Gegenstand, weil Computerspiele als popkulturelles Phänomen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und deshalb so eine Berichterstattung überhaupt erst möglich ist. Wenn ich mich über Quantentheorie mit jemandem unterhalte, dann ist das was sehr wenig Leute außerdem noch nachvollziehen können. Bei Computerspielen können ganz, ganz viele Leute mitreden. Es gibt aber trotzdem, obwohl das so in der Breite angekommen ist, so eine Gamer-Subkultur, so diese klassischen männlichen Einzelgänger mit Brille, T-Shirt, wo irgendein Spruch draufsteht, vielleicht nur Kapuzenpulli, und diese Klischees, die wollen bedient werden, auch in den Medien. Es ist sehr praktisch, über Computerspiele zu berichten, weil es mittlerweile Wissenschaftler gibt, es gibt Politiker, die zu O-Tönen bereit sind, die man auch in der Studio zu einem Talk holen kann. Und es gibt Audio und Video aus den Spielen selbst. Das heißt, man kann sich da relativ gut bedienen. Ein netter Diskussionsgast, der immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel Professor Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, der immer ganz profunde Äußerungen hat zum Thema Computerspiele. Und was auch noch mit dazu führt, ist natürlich, es lassen sich ganz leicht so Ursache-Wirkungsbeziehungen konstruieren, die, wenn man noch nie etwas wirklich von Computerspielen, wie die funktionieren, wie so Mechanik funktioniert, gehört hat, einfach sehr plausibel klingen. Also wer online schießt, kann das auch in der Realität. Ja klar, natürlich, einleuchtend. Dann ist nochmal so eine Folge, das überspringe ich jetzt, aber nicht alles, was in der Wissenschaft herausgefunden wird und dann über so Öffentlichkeitsorgane der Universitäten und das Internet und die Medien dann am Ende in der Gesellschaft ankommt, ist tatsächlich das, was in der Wissenschaft herausgefunden worden ist, sondern das ist eher so eine stille Postgeschichte. Oft ist das, was am Ende rauskommt, genau das Gegenteil von dem, was in der Wissenschaft herausgefunden worden ist, was uns zum Thema Wissenschaft bringt. Es gibt so in der Scientific Community so einen Gegensatz zwischen stillen, seriösen Forschern und Showforschern. Ich habe so zwei Lieblingsinstitute, das Hans-Bredow-Institut in Hamburg und das JFF-Institut in München, die sehr seriöse Forschung betreiben. Und leider ist das KFN durch seinen Chef etwas in Verruf geraten, weil der es immer wieder schafft, so deskriptive Daten, also Daten, wo man herausgefunden hat, es gibt diesen und jenen Sachverhalt, so darzustellen, als ob dieser und jener Sachverhalt so ist. Also nur weil ich Menschen gefunden habe, die computerspielsüchtig sind und Computerspiele spielen, bedeutet es im Umkehrschluss noch nicht, dass alle Computerspiele computerspielsüchtig machen. Und das ist so dieser logische Gedankengang, der da immer verloren geht und der auch in der Diskussion ganz bewusst verloren gegangen lassen wird, weil man da natürlich zu einer Skandalisierung kommt. Das bedeutet, sobald ich was herausgefunden habe, 15% aller Kinder und Jugendlichen spielen Computerspiele, also sind 15% aller Kinder und Jugendliche computerspielsüchtig, ist natürlich der Skandal schlechthin. In der medialen Wahrnehmung ist es so, dass man versucht, so Talkrunden immer relativ gleichmäßig zu besetzen. Deshalb kommt es auch ganz oft so rüber in der Gesellschaft, dass es so ein 50-50-Verhältnis von Wissenschaftlern gibt, die Computerspiele für gut halten und die anderen 50% denken, Computerspiele sind scheiße. In der Realität, also zumindest so, wie sie mir begegnet, würde das höchstens mal bei 90-10 oder noch geringer bewerten. Ich kenne ganz, ganz wenig Wissenschaftler, die wirklich behaupten würden, Computerspiele sind schuld am Untergang des Abendlands. Und was jetzt noch ein Problem ist, es gibt ganz wenig mediengeeignete Wissenschaftler, die man zum Beispiel gegen Professor Pfeiffer da in so einer Talkrunde setzen kann, die wirklich so medienaffin sind, dass sie auch in der Kamera gut rüberkommen und das, was sie da vertreten sollen, auch wirklich gut vertreten. Das ist aber eher ein mediales Problem, also Problem der Wissenschaft, vielleicht beides. Den letzten Punkt lasse ich weg hier. Es gibt so eine Liste von Dingen, die in der Wissenschaft zukünftig erforscht werden müssten, weil dazu gibt es eigentlich nur relativ wenig. Nämlich so die orientierende Funktion von Spielinhalten, die Bedeutung, direkt in das Spielgeschehen einzugreifen und die Verzahnung von Spielen und realer Welt, von Spielen und anderen Medien und zum Beispiel auch von Spielen und Merchandising. Wer so Yu-Gi-Oh!-Karten kennt, kennt das. Da gibt es die Karten zum Kaufen im Spielwarenhandel, es gibt die Serie dazu, es gibt das Computerspiel dazu. Also dieses Merchandising, dieses Cross-Selling, dieses Cross-Marketing, das ist da ganz interessante Sache, die es eigentlich einmal zu erforschen gäbe. Ein Player in dem Ganzen sind Betroffene. Betroffene zum Beispiel organisiert im Aktiv gegen Mediensucht e.V., Rollenspielsucht e.V. oder das Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, die wir vorher schon gesehen haben. Die betreiben ganz viel Lobbyarbeit bei Politikern, Journalisten, Pädagogen, wollen in Zukunft sogar eigene Schulsozialarbeiter beschäftigen und die an Schulen schicken. Ja, die gibt's. Und das Problem ist an der Stelle, dass die betroffen sind. Und das macht es in der Diskussion sehr, sehr schwierig, darüber zu reden, weil man das auch nicht einfach so über den Kamm scheren kann und sagen kann, die sind blöd oder die haben jetzt irgendwie eine komplett abwegige Meinung, sondern als Betroffene haben die wirklich ein Stück weit Respekt verdient. Auf der anderen Seite ist das Problem aus einer medialen Sicht, aus der Sicht von Politikkommunikation, diese Stärke, die diese persönlich Betroffenen haben, nämlich, dass sie erlebbare, nachvollziehbare Einzelschicksale darbieten können, ist auf der anderen Seite so, dass man einfach nicht mehr so leicht hinterfragt, was steckt denn da wirklich dahinter? Man hinterfragt auch als Journalist nicht mehr so leicht, ist denn das die komplette Wahrheit, die einem da erzählt wird, oder ist das, was ein ehemaliger Computerspielsüchtiger jetzt erzählt, nicht das, was er sich im Nachhinein zurechtgelegt hat, von dem, wie das alles so entstanden ist. Und das ist die Gefahr an der Stelle. Neben den Betroffenen gibt es auch die Therapeuten. Ich habe hier mal einen Flyer eben von dieser Killerspiel-Vernichtaktion rausgegriffen. Da ist auf dem Flyer auch das Familienzentrum Simone Thies und Therapeuten mit angegeben als Mitveranstalter. Ist die Frage, was Therapeuten auf so einem Veranstaltungsflyer zu suchen haben. Es ist ja die Frage, ob man sich hier nicht profilieren will und ob es nicht auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse gibt, das einfach auch nicht zu verneinen ist, wenn so etwas zum Beispiel durch die Politik als Suchtkrankheit wirklich so anerkannt ist, dass das die Kassen zahlen, die Behandlung, dann gäbe es da wirklich einen netten Markt. Und vor allem, wenn ich vorher schon profiliert bin in dem Bereich, naja. Bei der Wirtschaft ist es etwas leichter, da steht wirtschaftliches Interesse im Mittelpunkt. Und das ist ja gut so, weil das macht die Fronten relativ klar. Man weiß, die wollen Geld damit verdienen und man darf sie dann nicht zu viel davon erwarten. Auf der anderen Seite haben Unternehmen und Verbände aber durchaus ein Interesse an Jugendschutz, denen ihr Hauptproblem ist, dass sie auf einem internationalen Markt agieren und für jeden einzelnen Markt machen sie einzelne Abwandlungen des Computerspiels. In Deutschland darf es keine Hakenkreuze geben und kein Blut. In Amerika ist Sex erlaubt, ist Sex nicht erlaubt, aber dafür Gewalt erlaubt. In England ist, naja, da darf man fast nichts, aber da darf man nicht einmal zeigen, wie jemand irgendwie am Boden hilflos sitzt. Also es ist ganz schwierig für die Computerspielhersteller auch, ihre Spiele an die jeweiligen Jugendschutzinteressen der Länder anzupassen. Und da gibt es auch europaweit eigentlich kein System, das wirklich greift. Und es gibt sehr wenig Interesse an Kindern und Jugendlichen, weil die einfach auch keinen Umsatz bringen. Also gerade im Bereich der Browser-Games sagen die Hersteller, wir haben mit unserem Micropayment, das über Kreditkarten geht, eigentlich überhaupt kein Interesse an Kindern und Jugendlichen. Die haben keine Kreditkarten, die machen keine Umsätze, das ist nicht unsere Zielgruppe. Im Bereich von Corporate Social Responsibility machen die Spielhersteller, da ist vor allem EA zu nennen, relativ viel. Es gibt welche, die machen gar nichts und es gibt welche, die machen wirklich viel. Die fördern Medienkompetenz, die fördern LAN-Partys, alles Mögliche, fördern zum Teil auch Forschung. Und mit etablierten Verbänden wie dem Bitkom könnte man sich in der Diskussion wirklich einen wichtigen Partner an die Seite ziehen, wenn die Diskussion vor allem unaufgeregt vonstatten gehen soll. Denn diese Verbände haben zwar Eigeninteressen, aber sie haben meistens ein Interesse daran, dass das Ganze auf einer seriösen Ebene verläuft, die Diskussion. Im Bereich der Politik gibt es meinen lokalen Innenminister, der sich gern mit allem Möglichen anlegt. Hier legt er sich gerade mit der katholischen Jugend an und mit seiner eigenen Jugendorganisation. Die JU fand das auch irgendwie doof, dass er Killerspiele verbieten will. Und diese Computerspieldebatte ist in erster Linie eben eine politische Debatte. Also Computerspiele eignen sich für einfache Botschaften und die Leute, die Computerspiele spielen, sind so, naja, wer von euch wählt hier einen CSU-Innenminister? Ja? Okay. Es ist, für den ist das aber relativ leicht. Er sagt, naja, entweder die dürfen noch nicht wählen, weil sie noch nicht 18 sind, oder die gehen eh nicht wählen. Oder wenn die wählen, dann wählen die Piraten. Das ist mir auch wieder egal. Also kann ich mein Klientel bedienen, nämlich die Law and Order Leute, die das gut finden, wenn ich sage, ich will Computerspiele verbieten, wenn ich damit nie durchkomme, aber ich kann es zumindest behaupten. Auf der anderen Seite, und da habe ich vor allem im Bayerischen Landtag sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Man wird es nicht glauben, aber auch im Bayerischen Landtag gibt es Leute, auch von der CSU, die sich ganz aktiv mit Computerspielen auseinandersetzen, die das toll finden, was da passiert. Und auch von den Regierungsparteien versuchen rauszufinden, wo wirklich so die Knackpunkte sind und die an so einer wirklich ernsthaften Lösung interessiert sind. Also diese Krach-Bumm-Politiker wie Innenminister Herrmann sind da wirklich in der Minderzahl. Leider sind sie medial immer die, die im Rampenlicht stehen, die vernünftige Ansichten vertreten, haben das Problem, dass man mit vernünftigen Ansichten in den Medien leider keine Schlagzeile bekommt. Es gibt allerdings eine Geschichte, die in dieser politischen Kommunikation so ein bisschen eine Eigendynamik entwickeln kann, und das hat man in dieser Zensursola-Debatte gesehen, als es um Kinderpornografie ging. Dieses unsägliche Wort, das allerdings dazu geführt hat, dass sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD niemand mehr aufgestanden ist und gesagt hat, das, was die da machen, ist absoluter Bockmist, weil es ja um Kinderpornografie gegangen ist. Niemand hatte mehr das Rückgrat und ist aufgestanden und hat gesagt, hey, das hat mit Kindern und mit Kinderpornografie überhaupt nichts zu tun, was ihr da macht, sondern man hat sich sofort in die Ecke gedrängt gesehen, wenn ich jetzt was sage gegen dieses Gesetz, dann bin ich für Kinderpornografie und deshalb muss ich jetzt da meinen Mund halten. Und genauso ist es in dem Bereich bei Killerspielen. Wenn man nicht gegen Killerspiele ist, ist man für Killerspiele, ist man für Amokläufe an Schulen. Und wenn es mal so eine Diskussion, so eine Richtung einschlägt, dann tut man sie politisch ganz, ganz schwer, noch vernünftige Ideen umzusetzen, sondern kommt Politik in einen Handlungsdruck, der entsteht aus Medienberichterstattung, aus sich selbst raus, aus Ereignissen wie eben Amokläufen raus, wo dann Gesetzesverschärfungen in Kraft treten, wie es jetzt mit dem Waffenrecht ja auch passiert ist. Das wäre nie passiert, wenn nicht Amokläufe passiert worden wären. Wären diese Waffengesetze nie verschärft worden. Und man sieht, dass solche punktuellen Ereignisse ganz massive Dinge in Bewegung bringen können und sich politisch da eine Eigendynamik entwickelt. Zum Schluss, es ist eine emotionale Diskussion, die auf der einen Seite so diesen Pol der konservativen Hardliner hat und auf der anderen Seite einen Pol von ziemlich nerdigen Spielern, die sagen, nee, Spiele können nicht schlecht sein, weil ich spiele ja selbst. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Die Gefahr der öffentlichen Diskussion ist allerdings, dass es eben dieser politische Handlungsdruck entstehen kann, dass man was tun muss. Und dann wird meistens das Falsche getan. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Debatte verselbstständigt und boulevardisiert, weil jeder über Computerspiele reden kann, jeder glaubt, er ist der Experte. Und es kann wirklich zu problematischen Auswirkungen kommen, nämlich im Bereich des Jugendschutzes, im Bereich von Quasi-Zensur, wenn es wirklich ein Verbreitungsverbot in irgendeiner Form für bestimmte Computerspiele geben sollte, dann sind meistens nicht die Jugendlichen die Leidtragenden, sondern die Erwachsenen die Leidtragenden, weil es oft diejenigen sind, die die Spiele erspielen und spielen dürfen. Auch Werbeverbote sind da möglich. Am Schluss, was kann getan werden? Bildet Banden. Es gibt diesen Verband der Video- und Computerspieler, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber in der Politik und in der politischen Diskussion, das hat man zum Beispiel beim MOGIS-Verein in der Zensursula-Debatte gesehen, ist so ein institutioneller Ansprechpartner, ein Verein, ein Institut, was ganz was Wichtiges. Infiltriert Institutionen. Es gibt wahnsinnig viel Institutionen, Verbände, Vereine, Jugendverbände, die mit dem Thema Computerspiele oder Medienpolitik überhaupt nichts am Hut haben. Ich habe vorhin bei der Einführung gesagt, es ist nicht so ganz richtig, dass ich beim Bayerischen Jugendring für Medienpolitik zuständig bin, denn beim Bayerischen Jugendring gibt es eigentlich niemanden, der für Medienpolitik zuständig ist. Es ist da niemand, es gibt da niemand, der für ja, Medienpädagogik oder sowas zuständig ist. Meine Chefin sitzt im Rundfunkrat, deshalb gibt es da nur jemand, der ihr zuarbeitet in dem Bereich. Aber Medien ist ein Thema, das Jugendverbände weitestgehend verschlafen haben. Und sie haben es deshalb verschlafen, weil in den Jugendverbänden selbst ganz wenig Leute drin sitzen, die sich mit Medien auskennen. Selbst viele Leute fehlen einfach, die selber Computerspiele spielen, die da aktiv sind, die was mit dem Thema, mit dem Sujet anfangen können. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die aktiv sind in dem Bereich und in dem Bereich aktiv werden wollen, sich in dem Bereich, wo sie selbst vielleicht einen Zugang haben, und das kann auch der Fischereiverein vor Ort sein, einen Zugang finden und vielleicht da eine LAN-Party veranstalten. Das kommt zum Punkt Macht Meinung, denn LAN-Partys werden von Bürgermeistern vor Ort verboten. Und darum ist es wichtig, dass man vor Ort zu dem Thema Stellung bezieht. Nicht nur zu dem Thema, sondern auch zu sich selbst. Diese Klischees der nerdigen Spieler mit ihren Sprüche-T-Shirts, das ist was man nur aufbrechen kann, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht und zeigt, ich habe vielleicht ein komisches T-Shirt an, aber bin sonst ein ganz netter Typ. Und das Letzte an der Stelle ist, so verhindert Verbrechen. So Subkulturen und überhaupt Kulturen haben dann nach außen eigentlich das beste Bild, wenn es innen drinnen auch vernünftig zugeht. Wenn ich in einer Subkultur unterwegs bin, wo nur Hauen und Stechen ist und wie es zum Beispiel in der Rave-Kultur war, wo dann Drogenkonsum massiv mit Einfluss genommen hat, das Ganze in der öffentlichen Wahrnehmung nach unten zieht. Keine Eltern wollten ihre Kinder mehr auf einen Rave lassen, weil es das Synonym für eine Drogenparty war. Und genauso ist es bei LAN-Partys. Das darf in der öffentlichen Wahrnehmung nicht dazu verkommen, dass das die Partys sind, wo sie die Süchtigen treffen. Und von daher muss man hier auch nach außen ein Stück weit zu einer positiven Spielkultur beitragen. Was kann man sonst noch tun? Man kann bloggen und publizieren. Da gibt es ein paar ganz nette Blogs, die das machen. Man kann forschen. Es gibt Leute, die selbst spielen und im Bereich Game Studies forschen. Man kann vor allem Veranstaltungen besuchen. Es passiert mir ganz oft, dass ich Veranstaltungen im Landtag zum Beispiel besuche, wo die Leute irrwitzigste Vorstellungen vertreten, was man mit Medien machen kann. Nämlich zum Beispiel, dass man Kinder bis zum Alter von 10 Jahren, 11 Jahren, überhaupt von Medien fernhält, weil das ja schädlich für die Entwicklung ist. Da ist es ganz wichtig, dass da nur Leute da sind, die sagen, nee, das ist Krampf, was die da erzählen. Aber solche Leute müssen halt mal bei solchen Veranstaltungen eben da sein. Und was auch wichtig ist, bürgerschaftliches Engagement, gerade hier in Berlin, wenn es wieder mal um Zensur geht, wenn es wieder mal um Demonstrationen oder Gegenaktionen geht, auf die Straße gehen. Soweit, vielen Dank. Ich mag mein Bild nicht, deshalb scroll jetzt nach vorne. Ich habe nur 5 Minuten bekommen. Wer noch Fragen hat? Eine da hinten in einem roten Pulli. Ich habe es gesehen.
Eher vielleicht eher eine Anmerkung als eine Frage. Mhm. Was mir auffällt ist, es geht darum, Sie sagen es auch, es gibt nicht sehr viel Forschung in dem Bereich. Was mir auffällt, ist, es gibt auch keine rückwirkende Forschung. Also Medien, neue Medien, die Leute aufregen, ist ja nicht ein neues Phänomen. Das Buch hat ja die Französische Revolution und die Renaissance verursacht. Das sieht man heute sehr positiv. Damals war das ja nicht so. Ein Buch über einen jungen Werther hat ganze Generationen von jungen Männern in den unnützen Selbstmord getrieben. Ganz schrecklich. Und solche Sachen, dass man das auch als Querverweis oder auch in der Forschung zum Beispiel als Anhaltspunkt zurückblickend nochmal neu aufbearbeiten könnte. Das fällt mir auf, dass das sehr selten passiert.
Also es gibt zwei Sachen. Einmal muss ich noch ein bisschen Werbung machen für das Hans-Bredow-Institut. Die haben tatsächlich eine Forschungsstelle für Computerspiele und die erforschen gerade so, was in den letzten Jahren eigentlich geschrieben worden ist zu negativen Auswirkungen von Computerspielen. Ich bin ganz gespannt, was da rauskommt, weil das eigentlich ein sehr renommiertes Institut ist und was die dann veröffentlichen zum Thema Gewalt, Suchtpotenzial von Computerspielen, das muss man schon ernst nehmen und deshalb bin ich da sehr gespannt, was da rauskommt. Das andere mit dem Thema Buch, was zurzeit ein riesiger Hype in der Pädagogik ist, ist das Thema Literalität, nämlich wie gehen Kinder und Jugendliche mit Literatur um, wie erzeugen die sie denn selbst Literatur, denn selbst wenn ich heute einen Tagebucheintrag schreibe, den vielleicht in einen Weblog reinschreibe, dann ist es auch Umgang mit Literatur und hier ist das für die Pädagogik so das erste Mal also ein Ansatzpunkt, wo man versucht mit Schrift einfach wieder zu erforschen, was denn in der Erziehung, in der Pädagogik möglich ist. Eins, zwei, ja.
Hallo, wie siehst du das Thema LAN-Partys allgemein, also die Entwicklung? Also wir glauben in Österreich insbesondere Rückgänge im Bereich LAN-Party-Anmeldungen und Veranstaltungen zu beobachten.
Also ich kann es mir aus der Jugendarbeit sehen. Die Jugendarbeit hat da schon immer Probleme damit gehabt, solche LAN-Partys zu veranstalten, weil die meistens, so wie ich das kenne, von Schulsozialarbeitern an Hauptschulen veranstaltet worden sind, weil das einfach das Klientel ist. Die hatten schon immer mit Eltern zu kämpfen, mit Schulleitern zu kämpfen, mit Übernachten in der Schule und dann Computerspiele spielen. Das ist schon immer ein Problem gewesen. Ob das zurückgegangen ist, weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bürgermeister oder ein Stadtrat sagt, nee, ich verbiete sowas, die ist, glaube ich, eher gewachsen als wie gesunken in den letzten Jahren. Hier war noch.
Gibt es vielleicht irgendwelche Studien oder kennen Sie eine dazu, ob Leute, die generell suchtanfälliger sind vielleicht oder auch andere Suchten ausleben, so zum Beispiel Raucher oder sowas, generell mehr Computer spielen oder ob vielleicht viele Computerspielsüchtige in Anführungsstrichen auch andere Suchten haben oder sind da irgendwelche Zahlen?
Also es ist eben so im Bereich der Forschung, das, was man immer wieder liest, es ist ja nicht wirklich bewiesen, aber es ist das, was immer wieder auftaucht, dass wenn man Computerspielsüchtige in klinischen Kontexten befragt und untersucht, und es gibt es ja noch nicht so lange, dass man in eine Klinik kommt und feststellt, der ist jetzt computerspielsüchtig als Diagnose. Da stellt man fest, naja, die haben meistens nur eine Depression, die haben meistens nur irgendwas anderes dazu, die trinken vielleicht auch, aber die trinken und spielen, weil sie arbeitslos sind und vielleicht ist die Arbeitslosigkeit oder das Alleinsein das Grundproblem für die Depression und für das, warum sie trinken und spielen. Also so, das ist so die Denke, die da gerade so dahinter steckt. Bewiesen ist da allerdings nichts. Wenn ich so aus meiner Raid-Gilde aus World of Warcraft sehe, dann glaube ich, dass World of Warcraft-Spielen dazu führt, dass man Kinder kriegt, weil bei mir alle Kinder kriegen und TeamSpeak voll ist von Kindergeschrei. Also vielleicht ist es, Computerspiele führen zu Kindern. Einer?
Eine ganz kurze Frage noch.
Ja.
Entschuldige, wenn ich da vordränge. Wie reagieren eigentlich CDU, CSU-Politiker, wenn man sie fragt, wie sie, wenn man sie auf Schützenvereine anspricht, wo eigentlich Gewalt in Praxis gelehrt und propagiert wird, im Gegensatz zur nur virtuellen Gewalt?
Die reagieren da ganz unterschiedlich. Also das sind einfach immer persönliche Meinungen. Leute, die da einen Zugang dazu haben, die werden natürlich eher dafür plädieren. Leute, die da keinen Zugang dazu haben, plädieren da eher dagegen. Das ist jetzt gerade in Bayern, wo ich wirklich was dazu sagen kann, ganz interessant, weil durch die FDP-Mitregierung das ein bisschen aufbricht. Da sitzen ganz viele Leute drinnen, die eher Kontakt zu Zahnärzten und zu irgendwelchen Kunstvereinigungen haben, als wie jetzt zu Schützenvereinen oder Trachtenvereinen. Und das deshalb bricht es gerade so ein bisschen auf. Der Staatsminister Sinner bei uns zum Beispiel, das ist ein glühender Befürworter von Computerspielen und der veranstaltet so Computerspielabende im Landtag, also obwohl er bei der CSU ist. Das muss nichts heißen. Ne? Ihr gebt einfach die Mikros, ja?
Ja.
Hier war noch einer, der steht ja. Hier mit dem grünen Shirt. Okay.
Okay, ich fange mal an. Wenn man mit Spielern so ins Gespräch kommt, kommt oft dieses Argument der Eskapismus-These. Also dadurch, dass sie irgendwelche gewalthaltigen Computerspiele spielen, dass sie sich da abreagieren können und dass ihr Aggressionspotenzial eher senkt. Soweit ich weiß, wurde das bei der Forschung so in Richtung Horrorfilme und so weiter, konnte das nicht bestätigt werden. Gibt es da irgendwelche neuen Erkenntnisse, was jetzt Computerspiele angeht?
Also es gibt Untersuchungen dazu, die eben auch so aus Mitte der 2000er Jahre sind und da ist es ähnlich. Also man diese These, dass man durch Abreagieren quasi am Bildschirm weniger gewalttätig ist, das lässt sie so in der Realität, glaube ich, nicht bestätigen. Zumindest das, was man so an wissenschaftlicher Forschung bisher kennt. Also das scheint eine These zu sein, die eher so ins Leere läuft. Ist ja auch in diesem Bericht von 2004, den ich zitiert habe, drinnen. Genau. Frage?
Ja, ich renne jetzt vielleicht offene Türen ein, aber du hast vorher gesagt, der Jugendschutz in Deutschland funktioniert, das würde ich bestreiten wollen. Der Jugendschutz in Deutschland setzt nämlich nach wie vor bei diesem Verbotsparadigma an und ich denke, das ist der falsche Weg. Der Besitzer von einer Videothek bei unserem Ort hat das mal recht schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Jugendschutz endet an der Außenkante von meinem Verkaufstresen. Da steht nämlich dann die Mama und sagt, ja, mein 10-jähriger Sohn darf sich so drei ruhig ausleihen, weil da sitze ja ich dabei und schaue mir das auch an. Und was dann tatsächlich der Fall ist, ist, dass der Sohn dann sagt, Mama, jetzt kannst du wieder reinkommen, jetzt sind die grausigen Szenen vorbei. So schaut bei uns der Jugendschutz aus. Und der einzige Weg, da wirklich nachhaltig was zu verändern, ist einfach, dass man die Medienkompetenz steigert. Also sprich, dass sich die Eltern damit auseinandersetzen, was ihre Kinder machen, dass die Eltern auch die Möglichkeit haben, sich so weit zu informieren, dass die Eltern die Zeit haben, sich dafür zu informieren. Und leider geht einfach nichts in der Debatte in diese Richtung, sondern es geht immer nur darum, dass man verbietet, dass das alles ganz böse ist, dass das alles automatisch da und dahin führt. Aber dass man das Ganze als gesellschaftliches Problem ansieht und vielleicht auch diesen Faktor mit einbezieht, dass man sich durch diese Verbote einen sehr wichtigen Indikator nimmt, nämlich warum spielt ein 10-jähriges Kind ein indiziertes Spiel, bei dem es darum geht, dass man Köpfe möglichst blutig zerschießen kann. Das sagt ja was über Gesellschaft aus und das nimmt man sich einfach. Und der einzige Weg, das wirklich anzugehen, ist, dass man sich mit dem beschäftigt und nicht damit, wie kann ich das jetzt effektiv verbieten. Und das ist leider bei uns im Moment Jugendschutz.
Ja, ich würde so unterstreichen. Danke für das Beispiel von Medienkompetenz. So als Beispiel am Rande, es gibt in München dieses JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, die machen zum Beispiel einen Handyclip-Wettbewerb, Ohrenblick mal heißt der, wo Kinder und Jugendliche dazu angeregt werden, mit ihren Videohandys Clips zu drehen. In bayerischen Schulen ist das Mitbringen von Handys oder das Nutzen von Handys im Unterricht verboten. Das ist die Spanne, in der sich die Pädagogik bewegt. Auf der einen Seite diese Verbotskultur, die man in der Schule wiederfindet, und auf der anderen Seite dieses Befähigen, dieses Medienpädagogische, das man in anderen Bereichen versucht umzusetzen. Von daher würde das mal da unterstreichen, dass in weiten Teilen so dieser medienpädagogische Ansatz von Medienkompetenzförderung eher ein bisschen verloren geht. Aber Jugendschutz ist das, was so gesetzlich geregelt und möglich ist, und das ist, es wird immer weniger, was Jugendschutz überhaupt möglich macht. Also sprich zum Beispiel Horrorfilm-Trailer auf Webseiten, ist eine ganz andere Institution zuständig wie Horrorspiele auf Computern. Allein das ist schon schwierig. Ne?
Das ist vielleicht ein bisschen...
Mehr?
Ja, ist vielleicht ein bisschen... Leicht off-topic, aber sind dir vielleicht irgendwelche Studien bekannt zum Thema Anwendungssoftware unterschiedlicher Qualität und Gewalt-Impact?
Welche Software?
Anwendungssoftware.
Naja, es gibt tatsächlich einen Fall, nämlich dieser Amokläufer in Ansbach, der hat seine Gewaltfantasien in Microsoft Word niedergeschrieben. Das ist...
Ja, ich meinte jetzt mehr so durch die Software ausgelöst oder inspiriert vielleicht.
Hier war eine Frage, aber so wirklich weiß ich dazu nichts, nee.
Ich kann die Frage ein bisschen beantworten. Ja. Also es gibt zumindest aus den spätigen 90er Jahren irgendeine Studie aus Großbritannien, die nennt sich Rage Against the Machine. Ich glaube von IBM oder so, wo es dann wirklich um physische Gewalt gegen Computer auch ging und auch gegen Systemadministratoren.
Okay. Hinter dir?
Ja, ich habe eine kleine Anmerkung zu dem Thema Anwendersoftware und so. Es gibt eine Studie, wo sie verschiedene Spiele, die verschiedenen Gruppen spielen haben lassen, teilweise gewalthaltige Spiele, teilweise nicht. Und da war das nicht gewalthaltige Spiel irgendwie Myth 2, das einfach ein sehr schweres, sehr frustrierendes Spiel ist. Und es gibt durchaus so Thesen, die in die Richtung gehen, dass eher der Frustrationsgrad des Spieles für Aggressionsaufbau dienen kann, als der Gewalt, die Gewalthaltigkeit.
Das würde ich aus meinem Büroalltag unterstreichen wollen. Ja. Okay, dann danke fürs Kommen, danke fürs Überziehen lassen. Tschüss.